Danke an Sarah, dass du Erklär mir die Welt neu unterstützt. Und danke an alle anderen 441 Personen, die den Podcast unter erklärmir.at/support finanzieren und mithelfen bei unserer Mission für mehr Bildung und Aufklärung. Falls man gerade Meeresrauschen im Hintergrund hört, dann ist es, weil ich gerade aus einem Camper in Portugal arbeite. Ich hoffe, ihr versteht es mir trotzdem gut. Diese Woche möchte ich euch auf ein Gewinnspiel hinweisen, wo ihr nur bis zum 25.09.2025 mitmachen könnt. Und zwar dürfen wir zur Folge 360, in der Ole Liebl Freundschaft Plus erklärt hat, 6 Exemplare seines Buches Freunde lieben verlosen. Danke an dieser Stelle an den Verlag HarperCollins, der uns die Bücher zur Verfügung stellt. Wer also mitmachen mag, kann das gerne unter erklärmir.at/ole machen. Ich wünsche euch ganz viel Glück und viel Spaß bei der heutigen Folge.
Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Geheimdienste und was die eigentlich so machen, das erklärt uns Thomas Riegler. Hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Hallo lieber Thomas, schön, dass du da bist. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
Also ich bin Historiker und beschäftige mich jetzt schon seit langem mit der Geschichte von Geheim- und Nachrichtendiensten. Habe auch einige Publikationen dazu herausgebracht. Und was mich immer fasziniert hat, war immer dieses Gerede rund um die Spionagestadt Wien. Und mein Streben ist es sozusagen herauszufinden, was steckt eigentlich dahinter. Also warum gilt Wien als diese Spionagehauptstadt?
Ja, wir sitzen jetzt auch in Wien, also passt gut. Thomas, ich würde aber gerne anfangen damit, das Bild, das wir von Geheimdiensten haben, ist ja sehr stark geprägt durch Fernsehen und Film und James Bond und Co. Wie viel von dem, was man da im Fernsehen sieht, entspricht der Realität und wie viel davon ist Mythos?
Es ist so, dass die Fiktion in Wirklichkeit dieses Informationsvakuum gefüllt hat, das dadurch entstanden ist, eben dass die Tätigkeit von Geheimdiensten ja geheim sein soll. Und die Fiktion eröffnet halt einen Weg für die Gesellschaft halt auch, damit umzugehen und sich einfach sozusagen zu imaginieren, was könnten denn diese Geheimdienste sozusagen, für was sind die da oder was sind ihre Vorgangsweisen. Und natürlich spielen da so Superagenten unter Anführungszeichen eine große Rolle wie James Bond. Und da ist dieses sehr interessante Phänomen in Wirklichkeit, dass viele dieser fiktiven Spione ja von echten Geheimdienstlern geschaffen worden sind, die dann in das also unter die Romanautoren gegangen sind. So wie also Ian Fleming zum Beispiel, aber natürlich auch John le Carré, der unter seinem wirklichen Namen sowohl bei MI6 als auch bei MI5, also bei den britischen Geheimdiensten, tätig gewesen ist. Und auch Graham Greene, natürlich der Schöpfer des dritten Mannes, war einmal beim MI6, beim britischen Auslandsgeheimdienst. Also diese beiden Dinge, sozusagen, die existieren nicht separat voneinander, sondern die bedingen einander, in Wirklichkeit Fiktion und Realität hier. Und es hat also dieses fiktive Bild von Spionage spielt eine sehr große Rolle, einfach die Art und Weise, wie wir dieses Phänomen wahrnehmen und so weiter. Mhm. Es wird sozusagen auch geschaffen von Leuten, die aus der Profession kommen.
Mhm. Also nicht nur aus den Haaren herbeigezogen. Und jetzt gibt es diese spektakulären Fälle, Agenten, die wo mal einen Auftragsmord erledigen, wenn wir jetzt zum Beispiel an die russischen Dienste denken und dann teilweise in Deutschland. Werden dann am helllichten Tag Menschen vergiftet, diese spektakulären Fälle, aus denen man auch Filme machen könnte. Jetzt gibt es die, aber im Prinzip, was Geheimdienste, was Nachrichtendienste, und du sagst uns gleich, was das jetzt überhaupt ist, machen, ist halt viel breiter und größer. Kannst du uns da mal ein bisschen einführen, was ist ein Nachrichtendienst, was ist ein Geheimdienst, was haben die für Aufgaben?
Also die zentrale Aufgabe, nachdem man es auch definieren kann, ist in Wirklichkeit, dass man auf geheime Art und Weise Informationen beschafft, an die man sonst nicht herankommen würde. Und Geheimnisse einfach interessieren uns, das ist eine sehr menschliche Sache. jeder hat selbst Geheimnisse und versucht, die geheim zu halten. Und so ist es auch auf staatlicher Ebene dann im Endeffekt. Also man möchte einen Einblick einfach darin gewinnen, sozusagen, was hat das Gegenüber vor, was sind seine Kapazitäten, in welche Richtung geht die Entwicklung. Und da sind eben diese speziellen Bürokratien in Wirklichkeit geschaffen worden, dass die versuchen sozusagen aufzuarbeiten, was liegt im Busch, ja? Was können wir erwarten? Und das ist vor allem im militärischen Bereich natürlich überlebensnotwendig im Endeffekt. Man möchte ja nicht überrascht werden von einem Angriff. Ja? Das ist aber natürlich in der Geschichte immer wieder vorgekommen, dass genau diese Funktion eben nicht erfüllt werden konnte.
Ja, dass Angriffe passieren. Man hat ganz viele schlaue Leute, die in Geheimdiensten arbeiten, deren Job es ist, sich damit auseinanderzusetzen, und trotzdem sind dann alle überrascht. Ich denke zum Beispiel an den 7. Oktober in Israel.
Genau, das ist natürlich ganz ein krasses Beispiel im Endeffekt, wo dieser sehr geschätzte und auch international anerkannte Spionageapparat von Israel sozusagen diese Bedrohung dieses bevorstehenden Hamas-Angriffes einfach nicht rechtzeitig wahrgenommen. Es hat zwar natürlich große Indizien gegeben, die in diese Richtung gezeigt haben, aber in Wirklichkeit hat man sich sicher gefühlt durch diesen Zaun und diese sehr stark gesicherte Grenze. Aber all das hat praktisch dann doch nicht dazu beigetragen, dass dieser Terrorangriff verhindert werden konnte. Im Gegenteil, also Israel ist wirklich überrascht worden mit großem, und das hat natürlich zu großen Verlusten und großem Leid geführt.
Vielleicht ist das eher ein gutes Beispiel, um mal sich anzuschauen, wie dann Geheimdienste arbeiten, weil man würde ja schon, also ich gehöre zum Beispiel zu den Menschen, die sich gerne am Abend manchmal Dokumentationen über den Mossad anschauen, den israelischen Geheimdienst. Ist der Auslandsgeheimdienst oder ist der Mossad ja berühmt, berüchtigt, auch viele Verschwörungen rundherum, und finde ich ganz interessant. Und man fragt sich dann schon, die müssen ja eigentlich Quellen haben, zum Beispiel im Gazastreifen, in der Hamas. Das dürfte ja nicht so schwer sein, sich da auch Informationen zu beschaffen und von sowas dann früh genug mitzubekommen. Wie kannst du mal beschreiben, so, also eine Art der Informationsbeschaffung ist, man schaut, dass man, ist vielleicht wie wenn ich irgendwo in einer neuen Firma anfange und ich möchte wissen, was los ist, und dann finde ich irgendwo jemanden, dem ich vertraue und der mir ein bisschen was drüber erzählt. Dein Chef musst aufpassen, mit dem musst du reden oder mit dem musst dich gut stellen. Und so würde ich dann auch als Mossad oder als Israel schauen, okay, wer bei der Hamas, erzählt mir vielleicht ein bisschen was.
Es dürfte tatsächlich so gewesen sein, dass also menschliche Quellen in Bezug jetzt auf den Gazastreifen nicht so die große Rolle gespielt haben, weil die Aufklärung eigentlich dieses Gazastreifens relativ einfach gewesen ist, einfach aus der Luft heraus. Ja. Da gibt es ein sehendes Auge de facto, was da die ganze Zeit über dem Gazastreifen schwebt, und man sieht im Grunde alles, ja, was da unten los ist. Und es war so, dass die Aufklärung in Bezug auf die Hisbollah zum Beispiel und auf all das, was sich an der Nordgrenze von Israel abgespielt hat, viel besser funktioniert hat. Und da waren auch die menschlichen Quellen sehr, sehr stark. Das heißt, warum dann dieses Versagen? Im Grunde hat man die Bedrohung nicht ernst genommen. Also man hat sich zu sehr darauf verlassen, die Grenze ist eh gut gesichert, und die Hamas hat sie in Wirklichkeit schon auf eine andere Strategie verlegt gehabt. Und es hat natürlich auch der Politik von Netanyahu in die Hände gespielt, der einfach der israelischen Bevölkerung auch die ganze Zeit vermittelt hat, dass das Palästinenser-Problem de facto nicht mehr besteht, ja? Dass es bald ein Friedensabkommen mit arabischen Staaten geben wird, unter anderem mit Saudi-Arabien, und dann muss man sich in Wirklichkeit um die palästinensische Frage überhaupt nicht mehr kümmern. Ja? Und das alles hat dazu geführt, dass man sich der Sache einfach zu sicher gewesen ist. Trotz diverse Informationen, die das Gegenteil besagt haben, wie zum Beispiel so vorgeschobene Beobachtungsposten an der Grenze zum Gazastreifen, wo die diese Beobachter einfach erkannt haben, okay, die üben bereits das Überwinden von Hindernissen, und das ist alles rückgemeldet worden, aber es hat einfach nicht in dieses herrschende Narrativ hineingepasst. Okay, wir haben die Hamas unter Kontrolle, und dementsprechend hat man dann diese Warnungen nicht ernst genommen.
Das eine ist, die Informationen zu beschaffen und das andere ist dann die Rückschlüsse für das politische Handeln daraus zu.
Genau, eigentlich ist die ganze Krux bei der Sache ist nicht so stark die Informationsbeschaffung, sondern dann, was fängt man dann praktisch mit diesen Informationen an? Das beginnt schon bei der Analyse sozusagen, aber endet auch darin, dass man die Informationen verteilen muss an politische Bedarfsträger. Und auch da können sozusagen Fehler passieren, dass also bestimmte Informationen halt den richtigen Adressaten nicht erreichen zum Beispiel, ja, oder nur ein Teil davon. Das ist ein sehr komplexer Vorgang in Wirklichkeit und es hat schon öfters Beispiele gegeben, wo einfach dieses entscheidende Puzzlestück am Schluss eben nicht denjenigen erreicht hat, den es betroffen hat.
Schauen wir uns mal an, wie kann so ein Geheimdienst Informationen sammeln? Du hast jetzt schon gesagt, mit dem Beispiel Gazastreifen, man kann einmal mit Satelliten oder Kameras von oben Gebiet überwachen und so Informationen sammeln. Man kann menschliche Quellen anzapfen. Was gibt es noch für Möglichkeiten?
Ja, die israelischen Geheimdienste haben da eine eigene Abteilung, die Einheit 8200. Die ist sehr spezialisiert darauf, Handys zum Beispiel zu hacken. Mhm. Spionagesoftware ist eine Thematik, die sehr stark auch aus Israel kommt in Wirklichkeit. Da gibt es einen regelrechten Apparat auch von Firmen, die das sehr professionell betreiben. Das heißt, man hat in Wirklichkeit sehr viele mögliche Informationsquellen, worin die israelischen Geheimdienste eben in den Jahrzehnten davor extrem erfolgreich gewesen sind, ist, dass sie den Gegner in Wirklichkeit unterwandert haben. Also sie haben versucht, innerhalb dieser feindlichen Organisationen Quellen zu erschließen, oft auch durch Druck und Erpressung natürlich auch. Ja. Aber das waren halt genau diese entscheidenden Informationsvorteile, die es dann dem Mossad zum Beispiel erlaubt haben, spektakuläre Operationen durchzuführen. Und eine der letzten spektakulären Operationen war ja dieser Pager-Angriff auf die Hisbollah, wo es also gelungen ist, also mehrere hundert Hisbollah-Angehörige einfach zu verletzen und dadurch die Organisation insgesamt lahmzulegen.
Da haben Sie, um das noch einzuordnen für die Leute, die das nicht mehr am Schirm haben, was haben Sie da so quasi Walkie-Talkies, wo Sie was reingeben?
Nein, das waren tatsächlich Pager und die Kunst darin hat bestanden bei dieser Vorbereitung dieser Operation, dass man praktisch diese Supply Chain, also diese Versorgungskette der Hamas infiltriert und dann praktisch diese mit Sprengstoff versehenen Pager an die Hamas geliefert hat. Jetzt habe ich gesagt, Hamas natürlich an die Hisbollah geliefert hat. Und die wurden dann bei einem dieser Alarms auf dem Pager aktiviert, also der Sprengstoff. Und das war eine geringe Menge. Also die hat wahrscheinlich die meisten nur schwer verletzt. Aber trotzdem war es ein immenser psychologischer Schaden, der dadurch entstanden ist. Und das hat der Hisbollah gerade in dieser sehr sensiblen Zeit, wo im Raum gestanden ist, vielleicht eröffnet sich praktisch eine zweite Front im Norden von Israel, einfach extremen Schaden zugefügt. Und es war vor allem auch ein psychologischer Erfolg für Israel. Ja.
Und psychologischer Schaden oder Erfolg, weil das Gefühl entsteht, die sind übermächtig, wo könnten die noch überall uns infiltriert haben oder was wissen die noch oder was haben die noch über uns und...
Ja, das war einfach eine weitere Niederlage in einer ganzen Reihe von Fehlschlägen, die Hisbollah erlitten hat. Und dann ist praktisch als symbolisches Ende noch praktisch die Exekution oder ein gezielter Schlag gegen ihren obersten Führer hat dann stattgefunden. Das hat einfach gezeigt, dass diese Organisation zutiefst unterwandert ist. Und das war tatsächlich so etwas, die sind de facto besiegt worden mit geheimdienstlichen Mitteln, muss man sagen.
Weil du gesagt hast, der Mossad ist so gut darin oder war so gut darin, sich auch menschliche Quellen aufzubauen, auch mit Druck oder Erpressung. Kannst du mal beschreiben, wie man sich sowas vorstellen kann? Hackt mein Handy, man hat dann Informationen über jemanden, die Person nicht gerne in der Öffentlichkeit hätte und dann sagt man, wenn du mit uns arbeitest, dann bleibt das unter uns oder...
Ja, der menschliche Faktor, das ist so eine Metapher, die da immer wieder eine Rolle spielt. Also es gibt unendlich viele Möglichkeiten in Wirklichkeit, warum sich jemand zur Zusammenarbeit mit einem Geheimdienst entschließen kann. Manche zum Beispiel sind einfach frustriert an ihrer Arbeitsstelle und nehmen auf die Art und Weise irgendwie so Rache an ihren Vorgesetzten, so unter Anführungszeichen, indem sie jetzt mit dem feindlichen Dienst zusammenarbeiten. Das hat zum Beispiel die CIA sehr stark betroffen in den 1980er Jahren, wo also dem damaligen KGB eine Reihe von Erfolgen gelungen ist, also den Dienst zu infiltrieren.
KGB ist der russische
Auslandsgeheimdienst. Genau, der sowjetische Geheimdienst. Also der war sehr erfolgreich darin, einfach so Leute aufzugabeln, die einfach unzufrieden gewesen sind. Die hat man teilweise gar nicht finden müssen. Die sind zum KGB gekommen. Das waren sogenannte Walk-ins. Das ist immer die einfachste Möglichkeit, wenn jemand praktisch von sich aus auf einen anderen Geheimdienst zugehen und sagt, ich kann Informationen anbieten. Das kann aus den unterschiedlichsten Gründen, wie gesagt, passieren. In der Mehrheit ist es, da gibt es immer diese nette Abkürzung MAIS. Das bedeutet, wenn ich es jetzt ins Deutsche übersetze, also Geld, Ideologie, Zwang und Ego. Das sind diese vier Hauptpunkte in Wirklichkeit, die einfach Leute motivieren können, zu Quellen für Geheimdienste zu werden. Und Geld ist natürlich ein großer Faktor, aber noch ein viel größerer Faktor ist einfach das Ego bei manchen dieser Geheimdienstangehörigen, also wenn wir jetzt über Geheimdienstangehörige sprechen, die zu Verrätern geworden sind. Also da ist es oft so, dass sie einfach am Arbeitsplatz sich unter ihrem Wert verkauft gefühlt haben. Und oder es war ihnen einfach nicht genug dafür, für einen Geheimdienst zu arbeiten. Sie wollten gleich für mehrere arbeiten. Und dann ist es dazu gekommen, dass sie eben, wie zum Beispiel der Aldrich Ames von der CIA, dann eben sich von sich aus dem KGB angeboten haben. Und Aldrich Ames hat dann im Verlauf von einigen Jahren, er war wahrscheinlich einer der bestbezahltesten Spione, die es je gegeben hat, hat er halt diverse Leute, die in der Sowjetunion wiederum für die Amerikaner gearbeitet haben, hat ans Messer geliefert. Das heißt, aufgrund seiner Aussagen oder seiner Informationen sind dann Leute in der Sowjetunion vor ein Hinrichtungskommando gestellt worden. Also in solche Abgründe begibt man sich dann teilweise. Mhm. Ein weiteres Motiv, das in dieser Aufstellung vorkommt, ist natürlich das Motiv der Ideologie. Also es gibt auch Leute, die aus ideologischen Überzeugungen heraus einfach für eine bestimmte Seite spioniert haben. Und das hat vor allem im Kalten Krieg war das so, dass halt viele junge Menschen, die sich damals für den Kommunismus begeistert haben, haben halt dann auch sozusagen auch Spionagetätigkeiten wahrgenommen für die sowjetischen Geheimdienste. Und Zwang wiederum, das ist natürlich das wahrscheinlich schwächste Motiv, denn jemand, der aus Zwang zum Spion wird, der ist nicht wirklich überzeugt davon, sondern im Gegenteil, der hegt dann oft eine sehr große Abneigung eigentlich gegen diejenigen, für die er arbeitet. Und deshalb greifen zum Beispiel westliche Geheimdienste wesentlich weniger stark auf Zwang zurück. Es ist mehr sozusagen etwas, was wir vom KGB oder von den heutigen russischen Geheimdiensten kennen.
Und Zwang wäre dann zum Beispiel, ich weiß, dass du deine Frau betrügst und wenn du nicht mit uns arbeitest, dann sagen wir ihr das. Oder dann gibt es Fotos.
Das könnte sozusagen auf diese Art und Weise laufen. Mhm. Manchmal sind es zum Beispiel auch so kriminelle Aktivitäten in Wirklichkeit. Also zum Beispiel bei jemandem, der für die IAA gearbeitet hat, zum Beispiel ein sehr berühmtes Beispiel, der Agent Steakknife. Eigentlich hat er geheißen Freddy Scapatici. Das war im Grunde ein Maurer in Belfast. Und der dürfte sich mit anderen Kollegen dazu entschlossen haben, so ein kleines Kartell zu gründen, um Steuern zu hinterziehen. Und genau dieses Wissen darüber haben also die britischen Geheimdienste genutzt, um den für eine Zusammenarbeit mit ihnen zu erpressen. Also so unter Anführungszeichen, wenn du nicht mit uns kooperierst, dann wird diese kriminelle Vita der Polizei offengelegt. Das ist natürlich auch ein möglicher Anbahnungsweg, den man einschlagen kann, indem man jemand gezielt unter Druck setzt. Also wir haben dies und jenes über dich in Erfahrung gebracht. Wenn du praktisch nicht mit uns kooperierst, dann wird das sozusagen offengelegt, ja. Mhm. Aber das ist, wie gesagt, nicht der Königsweg der Spionage, weil so jemand ja auch, wie gesagt, also niemals ein überzeugter Verräter werden kann.
Mhm. Du hast mir auch so bei unserem Vorgespräch so ein Beispiel gegeben von einem sehr dann paranoid werden den amerikanischen Geheimdienstmitarbeiter. Aber das Spannende ist ja, bei so einem Walk-in zum Beispiel, wenn ich CIA-Agent bin, dann gehe ich zum KGB im Kalten Krieg und sage, hey, ich habe ein paar Informationen für euch. Ist halt die Frage im KGB dann, ja, weiß die CIA davon? Ist das ein Trick? Oder erzählt uns der jetzt wirklich die Wahrheit? Oder geht der jetzt zum KGB und sammelt dann im KGB Informationen, die er dann wieder der CIA gibt? Irgendwann weiß man nicht mehr, wo links und rechts ist.
Ja, das ist auch sozusagen ein wesentlicher Bestandteil der geheimdienstlichen Arbeit, besteht genau darin, solche Infiltrationen in Wirklichkeit zu verhindern. Das ist die Aufgabe der Gegenspionage. Das ist immer ganz ein besonderer, sensibler Bereich in Wirklichkeit in der Arbeit von Geheimdiensten. Diese Auslotung in Wirklichkeit, haben wir es da mit einem authentischen Überläufer zu tun? Oder ist es jemand, der einfach gesandt worden ist, um uns falsche Informationen unterzujubeln? Weil das ist sozusagen auch natürlich Teil dieses Playbooks. Also da wird von Spielmaterial gesprochen. Also das ist sozusagen der Versuch, den Gegner zu täuschen, indem er ihm irgendein Material zukommen lässt, das in Wirklichkeit aber aus Falschinformationen besteht. Mhm. Und das ist im Kalten Krieg immer wieder vorgekommen. Und deshalb waren auch die Abwehrleute immer sehr hellhörig, wenn also Leute gekommen sind, die sie von selbst aus angeboten haben. Und einer der bekanntesten Gegenspionage-Chefs in Wirklichkeit war James Jesus Angleton bei der CIA, der diesen Bereich über viele Jahrzehnte betreut hat. Und eine extrem interessante Person einfach deswegen gewesen ist, weil er das so gelebt hat in Wirklichkeit, total in diesem Beruf aufgegangen ist. Er hat zum Beispiel also immer in einem mit den Vorhängen verhangenen Zimmer gearbeitet, also nur bei Schreibtischlampenbeleuchtung, hat dann zum Mittag vielleicht einmal kurz das Büro verlassen für Mittagessen, wo er dann sehr viel alkoholische Getränke konsumiert hat. Und dann ist er wieder ins Büro gegangen und hat bis spät abends gearbeitet in Wirklichkeit. Und er hat dann mit der Zeit einfach sich immer mehr verloren in diesem Glauben, da ist eine große sowjetische Verschwörung am Werk in Wirklichkeit, wo die Tentakel sich bis in die hintersten Bereiche der US-Bürokratie in Wirklichkeit erstrecken. Also er war überzeugt, da gibt es so eine Art Monsterplot in Wirklichkeit. Alles ist eine einzige riesige Verschwörung und wir haben es potenziell mit Dutzenden Verrätern zu tun im eigenen Haus. Ja. Und er hat die ganze Zeit versucht, diese Verräter aufzuspüren. Und das hat den Dienst in Wirklichkeit lahmgelegt, weil so viele Ressourcen in diese Maulwurfsjagden hineingegangen sind. Also Angleton hat eine sehr zerstörerische Rolle in Wirklichkeit gespielt, aber dadurch, dass er so dick gewesen ist mit dem damaligen langjährigen CIA-Direktor, hat er auch so lange am Werk sein können und hat wirklich großen Schaden angerichtet. Und am Schluss hat es dann einige gegeben, die geglaubt haben, dass er in Wirklichkeit dieser Verräter ist, weil er einfach im Dienst zu viel Schaden anrichtet. Ja. Also der ist irgendwie, und er hat auch geprägt eine Zeile aus einem Gedicht, die da so herausgestrichen, dass er in der Wilderness of Mirrors gefangen ist, also in praktisch einem Spiegelkabinett, wo man nur mehr praktisch Verräter sieht, und aber es ist praktisch das eigene Spiegelbild. Also er hat sich verloren in so einem Spiegelkabinett.
Ja. Kann ich mir gut vorstellen, muss man schon sehr gut ausgebildet und psychisch stabil sein, um so einen Job auch sinnvoll machen zu können. Aber der hat ja auch einen Grund dafür gehabt, oder? Weil ein Freund von ihm, der für ihn gearbeitet hat, tatsächlich dann ein Doppelspion war, oder?
Genau. Und
sagt man Doppelspion? Ja,
ein Doppelspion. Mhm. Also jemand, der gleichzeitig für zwei Dienste arbeitet. Und in Angletons Fall ist das also ganz spektakulär gewesen, weil er hat schon in den 1940er Jahren dann mit einem britischen Agenten zusammengearbeitet. Das war also Kim Philby. Und er hat so etwas wie, hat seine sehr enge persönliche Freundschaft auch ergeben zwischen den beiden. Und das Trauma bei Angleton war einfach, dass sich also dieser Kim Philby dann im Endeffekt als sowjetischer Agent herausgestellt hat. Also jemand, der praktisch für den britischen als auch für den KGB gearbeitet hat. Und das war natürlich ein unglaublicher Vertrauensbruch auch, weil man geglaubt hat, okay, man kennt den anderen so gut. Und man hat auch ihn, also der Engelton hat den Philby bewundert, wie viele den Philby bewundert haben, als einen absolut integren und vor allem sehr effizienten Geheimdienstarbeiter. Mhm. Was sie sich nicht vorstellen haben können, ist, dass der praktisch schon als in der Studentenzeit, also mit kommunistischen Idealen in Kontakt geraten ist und dann auch in Wien gewesen ist, 1934, während des Bürgerkriegs, und da eine kommunistische Aktivistin auch geheiratet hat. Das hat man zum Teil sogar gewusst, aber man hat trotzdem geglaubt, okay, der Mann ist Mitglied des britischen Establishments und der kann niemals ein Spion sein, so unter Anführungszeichen. Das war damals noch eine sehr abgekapselte Welt von diesen Old Boys Networks in Wirklichkeit, also so Abgängern von Elite-Universitäten und so weiter. Und die haben gedacht, also ihre Klasse, die kann, also ein Angehöriger ihrer Klasse kann niemals zu einem Verräter werden. Und da hat also Kim Philby den spektakulären Gegenbeweis erbracht, weil er tatsächlich wahrscheinlich der größte und gefährlichste Doppelspion des Kalten Krieges gewesen ist.
Mhm. Jetzt gibt es ganz viele verschiedene Geheimdienste, die ganz viele verschiedene Dinge tun, aber versuch's trotzdem ein bisschen pauschal zu fragen. Diese persönlichen Quellen, die man versucht zu erschließen, wie groß ist deren Rolle heute, 2025, wo wir alle ständig mit dem Handy und Computer so viele Informationen ins Internet geben? Also welche Rolle spielen diese Quellen dann im Gegenzug zu Satellitenüberwachung, zu wie man auch mit den Snowden-Aufdeckungen gesehen hat, dass man einfach irgendwo ein Unterseekabel anzwackt und dann die Informationen absaugt? Genau, wie wichtig sind die?
Ja, Information hat einfach durch die Digitalisierung ein völlig anderes Ausmaß angenommen, als das vorher auf analogem Weg in Wirklichkeit der Fall gewesen ist. Also früher war es so, dass also Informationen mit einem beträchtlichen Eigenaufwand in Wirklichkeit vervielfältigt werden haben müssen, um die andere Seite auch zu erreichen. Und das war immer nur auf sehr gefährliche Art und Weise eigentlich möglich. Also man hat abfotografieren müssen, dann hat man diese Filme wiederum über irgendwelche toten Briefkästen vielleicht dann an die andere Seite geschmuggelt. Und es war einfach sehr viel Aufwand, sozusagen dieses Material zum Beispiel zu entfernen, physisch zu entfernen aus einer Registratur und das dann zu Hause zum Beispiel abzufotografieren, bietet natürlich großartig viel Gelegenheit, dass derjenige dabei ertappt wird. Ja. Mhm. Und nun war es möglich, wenn man praktisch einfach nur einen USB-Stick ansteckt und dann diese Daten darauf lädt. Also Snowden zum Beispiel hat wahrscheinlich mehr ausgedrucktes Papier verraten, als es je als in der Geschichte der Spionage davor in Wirklichkeit. Ja, weil einfach diese Möglichkeit, dass man so großflächig Informationen abgreifen kann mit der Digitalisierung, das ist einfach ein völlig neues Zeitalter der Spionage, hat sich da eröffnet. Ja. Mhm. Und auch natürlich die Möglichkeiten, dass praktisch der Geheimnis die Kontrolle über dieses Material verliert zu einem gewissen Grad. Also von dieser Vorstellung wie früher, dass das praktisch alles verschlossen ist hinter Panzerschranktüren, und der muss man sich verabschieden. In Wirklichkeit geht es darum, dass man also diesen Informationsverlust so gering wie möglich hält. Der findet ständig statt, muss man wirklich sagen. Und also Leaken zum Beispiel, also via WikiLeaks zum Beispiel früher und so, also das ist eine völlig neue Dimension in Wirklichkeit, in Sachen von Informationsabfluss, der da stattfindet. Aber verknüpft wiederum, also wenn man jetzt hernimmt, Satellitenaufnahmen, dann wiederum das Abgreifen von offenen Quellen im Internet zum Beispiel, ist ein ganz wichtiger, entscheidender Faktor für Informationsgewinnung mittlerweile. Mhm. Also es ist einfach vieles im Internet offen vorhanden und man muss diese offenen Informationen einfach nur sammeln und auswerten. Und da sind wir beim nächsten Problem, also die Kapazitäten bei der Auswertung sind natürlich ständig überlastet, weil so viel Material einfach anfällt durch die Digitalisierung auch. Mhm. Und da wird natürlich die KI in der Zukunft eine Schlüsselrolle dabei spielen, wie man Informationen einfach auch auswerten kann, nämlich in einer völlig anderen Geschwindigkeit, als es davor der Fall gewesen ist. Ja. Natürlich entstehen dann ja so Schreckgespenste einer Art allwissenden KI in Wirklichkeit, die dann auch vielleicht selbstständig werden könnte, wie das zum Beispiel schon in Mission Impossible im Hollywood-Film schon ausgemalt worden ist in Wirklichkeit. Aber in diese Richtung bewegen wir uns, ja.
Aber wenn ich mal so, wenn man vielleicht vom Hollywood-Blick wegkommt und sich einen durchschnittlichen Geheimdienst vorstellt jetzt, dann sitzen da die meisten Leute wahrscheinlich vom Computer. Oder wie?
Ja, also es kommt natürlich auf die Größe des Dienstes an. Mhm. Also wenn man sie zum Beispiel die NSA hernimmt, die relativ wenig erforscht noch ist und ja mit der größten Geheimhaltung belegt ist. Also das ist schon ein Apparat mit 10.000 Mitarbeitern und dazu kommen noch sehr viele Leute, die einfach nur als Contractors für die NSA arbeiten. Mhm. Also das ist ein riesiger Apparat und bei der chinesischen Staatssicherheit, also die Hackertruppen, die gehen dann auch schon in die Tausenden. Und das, da merkt man einfach dann einfach auch die Unterschiede in der Hierarchie der Geheimdienste und dementsprechend verteilen sich ja dann die Möglichkeiten einfach unterschiedlich.
Mhm. Du hast schon gesagt, so diese Aktionen des Mossad auch im Südlibanon mit der Hisbollah, dass das so, dass Israel da diese Organisation quasi hauptsächlich durch Geheimdienste besiegt hat. Gibt es andere historische Beispiele für große Errungenschaften von Geheimdiensten?
Ja, Geheimdienste haben im Grunde im Verlauf der Geschichte immer wieder eine sehr entscheidende Rolle gespielt, wenn es darum gegangen ist, zum Beispiel Kriegsvorbereitungen rechtzeitig zu erkennen. Umgekehrt muss man natürlich dazu sagen, es gibt genauso gut eine Geschichte des Versagens in Wirklichkeit. Also Pearl Harbor zum Beispiel ist eines der besten Beispiele dafür. Und also die verschiedenen Geheimdienste damals der USA haben das also sehr wohl Anzeichen erkannt, dass also eine japanische Flotte unterwegs ist. Aber man hat sozusagen kein verschränktes Bild an Information produziert und dadurch ist dieser Überraschungsangriff dann doch möglich geworden. Aber man hat dann zum Beispiel den Code der Japaner entschlüsseln können und bei Midway war es dann so, bei dieser großen Entscheidungsschlacht im Pazifik war es dann so, dass die Japaner geglaubt haben, also sie sind diejenigen, die den Überraschungsangriff ausführen und waren dann auf einmal konfrontiert mit der großen Macht der US Navy, die da schon versammelt gewesen ist und die Japaner erwartet hat. Ja, und deshalb ist diese Midway-Schlacht auch dann verloren gegangen. Aufgrund der Tatsache, wie gesagt, dass die Amerikaner den japanischen Code geknackt haben, also den Verschlüsselungscode. Wir haben da aber ähnliche Beispiele natürlich auch, nicht nur im militärischen Bereich, wo so Geheimdienste Enormes geleistet haben. Das beste Beispiel ist also die sowjetische Atomspionage in Wirklichkeit, wo es gelungen ist, also innerhalb kürzester Zeit eine Kopie der amerikanischen Atombombe herzustellen und sich dabei die ganzen Entwicklungskosten zu sparen. Also das ist sicher ein Triumph der Geheimdienste im Endeffekt gewesen. Aber wir haben natürlich auch immer wieder spektakuläre Fehlschläge, wie zum Beispiel, dass vor der Kuba-Krise es den Sowjets gelingt, eben diese Waffen überhaupt einmal nach Kuba zu transportieren und die dort einsatzbereit zu machen. Und erst ein Überflug einer U-2-Spionagemaschine fotografiert dann de facto die schon einsatzbereiten oder im Einsatz, also im Aufbau befindlichen sowjetischen Raketen. Ja. Aber man hat nicht mitgekriegt, okay, die werden per Seefracht hinübertransportiert. Mhm. Der Fall der Berliner Mauer wiederum, also da hat es auch immer wieder Kritik gegeben, warum haben jetzt die Geheimdienste nicht erkannt, dass jetzt praktisch die DDR vor dem Zusammenbruch steht. Ja. Also diese Vorwürfe gibt es immer wieder. Es gibt natürlich wiederum auch Positivbeispiele, aber es läuft halt alles darauf hinaus, dass also es Geheimdienst nicht möglich ist, also den Gang der Zukunft exakt vorherzusagen. Das ist nicht möglich. Ja.
Sondern
es ist immer auch ein Fehlerfaktor natürlich dabei. Also es ist immer nur menschliches Ermessen. Ja.
Und weil Gesellschaften so Milliarden an Interaktionen sind jeden Tag und man das auch nicht genau vorhersagen kann, wie sich jetzt die Dynamik in einem repressiven Regime entwickelt, ob das noch 10 Jahre hält oder vielleicht in 3 Tagen fällt.
Ja, genau. Also diese Art und Weise, wie man Informationen interpretiert, also jetzt sozusagen dieses Rohmaterial, das muss ja praktisch analysiert werden, aufbereitet werden, dann werden irgendwelche Handlungsempfehlungen für die politischen Führer aufbereitet. Aber natürlich können da bei diesem Auswertungsprozess natürlich auch Fehler passieren sozusagen. Oder man kann seinem eigenen, wenn man in einem gewissen Mindset einfach gefangen ist, dann akzeptiert man vielleicht alternative Erklärungsmodelle gar nicht so stark. Das ist das, was zum Beispiel vor dem 7. Oktober in Israel passiert ist. Da war der Mindset einfach diejenige, okay, die Hamas ist unter Kontrolle, so ein Punktum. Oder Stalin zum Beispiel, der im Juni 1941, also da häufen sich praktisch die Agentenberichte, dass eine deutsche Invasion unmittelbar bevorsteht. Und er geht von der fixen Annahme aus, dass also das alles ein Täuschungsmanöver ist in Wirklichkeit und ignoriert das mit furchtbaren Konsequenzen für die Rote Armee in Wirklichkeit, die dem deutschen Angriff im ersten Moment nichts entgegenzusetzen hat. Mhm. Also es ist einfach immer auch Auslegungssache. Ja. Und deshalb ist es einfach auch, würde es auch vermessen sein, wenn man also annimmt, also Geheimdienste können die Zukunft voraussagen. Das ist ganz sicher nicht der Fall.
Ja, dieses Beispiel mit der Atombombe, wo die Russen oder die Sowjetunion relativ schnell die amerikanischen Atombomben kopieren konnte, weiß man, wie ihnen das gelungen ist? Haben die Bauanleitungen gefunden?
Ja, es ist so gewesen, das war natürlich noch in einer Zeit, wo praktisch die Sowjetunion und die USA eigentlich einen gemeinsamen Feind gehabt haben, nämlich Nazi-Deutschland. Aber man muss dazu sagen, dass also die Sowjetunion schon damals alles getan hat, um ihre noch Alliierten auszuspähen. Ja, das ist im Vergleich dazu von der anderen Seite aus nicht so gemacht worden. Und man hat also von vornherein, also innerhalb von Monaten im Grunde erkannt, okay, da wird in Los Alamos so eine geheime Forschungsstadt aufgebaut. Und warum war es möglich, so rasch an diese Informationen zu kommen? Weil die USA damals für den Bau der Atombombe internationale Wissenschaftler gebraucht haben. Und viele darunter waren also Leute aus Europa, auch zum Beispiel Klaus Fuchs, der dann einer der wichtigsten Spione im Endeffekt geworden ist. Also man hat einfach eine internationale Forschergemeinschaft dorthin angezogen und war sich halt nicht so stark bewusst, dass darunter sehr viele prokommunistische Leute gewesen sind. Und die haben aus ihren idealistischen Zugängen heraus dann sich gedacht, okay, wir können im Grunde es mit unserem Gewissen nicht vereinbaren, dass die USA praktisch das Monopol jetzt auf eine Atombombe haben sollen, sondern es muss eigentlich so etwas wie ein Gleichgewicht des Schreckens entstehen. Und deshalb teilen wir diese Informationen mit dem sowjetischen Geheimdienst. Es waren also nicht so sehr sowjetische Agenten, die dieses Atomprogramm unterwandert haben, sondern sie haben sehr idealistische Zuträger gehabt, Informanten, die sie aus den besten Motiven herausgetan haben. Und aus den besten Überlegungen heraus. Ja. Also einer hat zum Beispiel gemeint, er war vor allem durch Mitgefühl in Wirklichkeit motiviert, dass war praktisch die Sowjetunion, die damals sowieso am Rande der Niederlage gestanden ist, dass man der alles gibt, so unter Anführungszeichen, damit sie diesen Krieg überstehen kann. Mhm. Das war ein Akt der Solidarität, muss man fast sagen. Und diesen Idealismus, der war einfach unschlagbar im Endeffekt. Also tatsächlich haben das ja die Informationen, die durch diese Wissenschaftler gekommen sind, aber natürlich auch durch Kim Philby und seinen Spionagering der Fünf ist da einiges hinübergekommen. War es denn so wie jetzt möglich, also bis 1949 schon eine exakte Kopie praktisch der amerikanischen Bombe herzustellen? Und das ist sicher einer der größten Durchbrüche in der Geschichte der Spionage gewesen.
Auch bei viel Idealismus braucht es wahrscheinlich auch viel Mut, dass man das teilt, weil die Konsequenzen, wenn man so Geheimnisse verrät, wahrscheinlich verheerend sind, oder? Das eigene Schicksal.
In dem Fall, also diese Atomspione, Klaus Fuchs zum Beispiel, hat eine Haftstrafe halt absitzen müssen, während zum Beispiel Theodor Hall ist niemals angeklagt worden. Der hat dann de facto in Großbritannien gelebt, einfach aufgrund der Tatsache, dass er nie etwas zugegeben hat. Und er hat auch gewusst, dass das Belastungsmaterial gegen ihn wiederum illegalerweise beschafft worden ist. Das heißt, es hätte nicht vor Gericht verwendet werden können. Und er hat sich ja einfach dann darauf verlegt, dass er einfach stoisch alles abstreitet. Und man konnte ihm sozusagen nichts nachweisen. Ja. Und deshalb ist er praktisch straffrei geblieben, ja, muss man sagen. Andere wiederum, vor allem in der Sowjetunion wiederum, die haben den ultimativen Preis oft bezahlt für Verrat. In den USA war es so, es hat natürlich ein paar spektakuläre Hinrichtungen auch gegeben, aber die meisten sind im Endeffekt mit Haftstrafen belangt worden, die aber sehr drakonisch oft ausgefallen sind. Also der bereits angesprochene Aldrich Ames befindet sich ja immer noch in Einzelhaft und ohne Aussicht auf Begnadigung. Ja.
Gehen wir mal ein bisschen zurück in der Geschichte. Wo in der Geschichte der Menschheit beginnen denn Geheimdienste zu entstehen? Du hast schon gesagt, grundsätzlich ist das was sehr Menschliches, dass man gerne die eigenen Geheimnisse verstecken möchte und die des anderen aber schon gerne wüsste. Ist das immer schon etwas, das existiert hat?
Es gibt ja dieses Zitat, es ist praktisch das zweitälteste Gewerbe der Welt. Und im Endeffekt ist es wohl so, weil also wir wissen aus Texten von Pharaonen zum Beispiel, also aus pharaonischen Texten schon, also mit welcher Brutalität damals Geheimnisverrat bestraft worden ist. Und auch die Bibel ist voller Andeutungen über Spionage in Wirklichkeit. Also zum Beispiel diese Geschichte von Samson und Delilah ist so eine klassische Spionagegeschichte in Wirklichkeit, wo sie herausfinden muss, worin bestehen praktisch, also wo ist die große Schwäche von diesem jüdischen Superhelden Samson, und es ist praktisch sein Haar, ja, und wenn man ihm die langen Haare abschneidet, dann verliert er an Kraft. Und genau diese Information gibt sie weiter. Ja. Also auch die Bibel ist voll von diesen Andeutungen. Es ist halt so, dass es dieses Bestreben oder auch Sun Tzu zum Beispiel in seinem großen Buch die Kunst des Krieges, da spielt Spionage oder die Rolle von Spionen eine ganz große Rolle in Wirklichkeit.
Mhm. Inwiefern?
Na, er stellt schon damals irgendwie, ich glaube, das ist so 500 vor Christus, wenn ich mich recht entsinne. Also er stellt schon damals klar in Wirklichkeit, dass der Krieg im Grunde schon im Vorfeld gewonnen wird, indem man einfach über diese Spione die notwendigen Informationen beschafft. Also der unterstreicht also mit Nachdruck in Wirklichkeit die Rolle von Spionage, natürlich im Zuge von kriegerischen Handlungen und so weiter. Also dass die praktisch den Sieg im Endeffekt bedingt, ja, oder vorausgeht. Der Spionageerfolg.
Und was jetzt so den Einfluss oder die Relevanz, die Bedeutung von Geheimdiensten betrifft, war der Kalte Krieg da so eine quasi Ausnahmesituation? Waren da Geheimdienste besonders wirkmächtig?
Der Kalte Krieg ist jetzt deswegen so interessant, weil es über viele Jahrzehnte erstreckt und eben niemals zu einem ganz heißen Konflikt geworden ist. Aber die kalte Variante praktisch, die ist sehr stark von Spionen betrieben worden. Weil man halt immer wieder herausfinden wollte, also wie ist die Schlachtordnung des Gegners, ja? Also wie schauen seine militärischen Kapazitäten aus? Welche Rückschlüsse kann man daraus auf seine politischen Absichten praktisch ziehen? Und das war einfach total wichtig, um einfach die politischen Intentionen einfach des anderen abschätzen zu können. Weil ja im Kalten Krieg relativ wenig diplomatischer Kontakt untereinander stattgefunden hat. Also es ist sehr wenig gesprochen worden. Und deshalb war es immer sehr wichtig zu erfahren, also welche Rückschlüsse können wir daraus ziehen, aus dieser militärischen Aufstellung zum Beispiel, die der andere hat. Verfolgt er vielleicht offensive Absichten, zeichnet sich sozusagen ein Krieg ab. Ja? Und da ist es also sehr viel Energie ist dahin gelaufen, vor allem im frühen Kalten Krieg, einfach ein Bild der militärischen Aufstellung des Gegners zu bekommen.
Mhm. Und mit dem Ende des Kalten Krieges sind dann die Amerikaner hergegangen und gesagt, okay, jetzt brauchen wir 2/3 der Leute nicht mehr. Die Sowjetunion ist massiv geschwächt. Was hat sich da verändert?
Nee, es war tatsächlich so, der Zugang in den 1990er Jahren, dass sie die Existenzberechtigung in Wirklichkeit für die CIA und auch für die NSA gestellt haben. Es ist also zu drastischen Stellenkürzungen auch gekommen. Was natürlich im Nachhinein gesehen natürlich eine Kurzsichtigkeit gewesen ist. Also man hat tatsächlich diese Friedensdividende also auch auf die Geheimdienste in Wirklichkeit erstreckt. Mhm. Ja. Und diese Kürzungen oder dieses Nichtbeachten auch in Bezug auf Russland und darauf folgenden Entwicklungen ist zu einem gewissen Grad auch dafür verantwortlich gewesen, dass man halt dieses Aufstreben von Russland, ja, und seine Ambitionen auch über lange Zeit halt falsch eingeschätzt hat.
Mhm. Und dann aber, so habe ich das im Kopf, so mit 9-11 mit den Terroranschlägen auf die Twin Towers in den USA hat sich das wieder ein bisschen geändert, oder? Dann haben die Geheimdienste auch wieder quasi eine neue Aufgabe.
Es war so zum Beispiel, da hat ein CIA-Direktor in den 1990er Jahren gegeben, der hat einfach verzweifelt versucht, einen Termin mit dem Präsidenten zu bekommen. Aber das war nicht möglich, dass der dem Bill Clinton also begegnet wäre. Und als dann zum Beispiel so eine kleinmotorige Maschine auf dem Rasen des Weißen Hauses notgelandet ist, haben manche gewitzelt, das ist der CIA-Direktor, der verzweifelt versucht, also beim Präsidenten vorzusprechen. Das zeigt schon, also welchem Druck also auch damals diese Geheimdienstler ausgesetzt gewesen sind. Und der hat dann wiederum gemeint, gleichzeitig, während praktisch die Politik sich nicht für ihn interessiert hat, haben sie die USA nach Ende des Kalten Krieges in einem Garten voller Schlangen wiedergefunden in Wirklichkeit. Das heißt, die Bedrohungen, die waren ja nicht mit dem Fall der Berliner Mauer, waren die verschwunden. Im Gegenteil, die haben sie nur verändert. Ja. Und da haben zum Beispiel diese ganzen, natürlich diese Zerfallskriege in Jugoslawien zum Beispiel, der Genozid in Ruanda oder natürlich auch das Aufkommen des islamistischen Terrorismus. All diese Entwicklungen hat man de facto zu einem gewissen Grad verschlafen. Ja? Also man hat sie nicht entsprechend wahrgenommen. Und das war natürlich besonders, insbesondere das Tragische war natürlich dann, dass dieser 11. September in dieser Art und Weise dann auch stattgefunden hat. Weil also teilweise die Geheimdienste untereinander sehr wohl gewusst haben, okay, es üben Leute einfach das Steuern von Flugzeugen in amerikanischen Flugschulen. Ja? Also es hat sich sehr wohl, gewisse Elemente hat man sehr wohl gewusst. Und man hat auch gewusst, dass also Al-Qaida-Angehörige sich in den USA aufhalten. Aber man hat diese Informationen nicht untereinander geteilt. Und es hat dazu geführt, dass eben dieser Plot, diese Verschwörung, dieser Plan eben nicht im Vorfeld schon vereitelt hat werden können. Das heißt, es hat viel mit diesem Bedeutungsverlust der Geheimdienste nach 1989 zu tun gehabt, in Wirklichkeit.
Spannend. Gibt es jetzt mit so Europa, Russland, USA, China, ist so diese Systemkonflikte oder großen geopolitischen Konflikte, die zurück sind, ist das jetzt dann auch wieder so ein Start einer Hochzeit für die Geheimdienste, dass die jetzt wieder, haben jetzt wieder viel zu tun?
Ja, das ist definitiv so. Man kann sagen, wir befinden uns gerade wieder in einem neuen Kalten Krieg in Wirklichkeit. Das Interessante ist ja, dass auf russischer Seite war überhaupt immer die Wahrnehmung, dass dieser Konflikt niemals geendet hat. Im Gegenteil, da waren vielleicht diese Phase nach 1989, da war vielleicht so etwas wie eine Art Pause oder ein kurzfristiger Rückschlag. Aber man hat sie weiter sozusagen im Konflikt mit dem Westen gesehen. Ja? Also das ist eine völlig andere Herangehensweise natürlich gewesen. Und Bezug auf China natürlich, diese Technologie-Spionageaktivitäten oder dass China versucht, diese seltenen Erden zum Beispiel unter seine Kontrolle zu bekommen, das wird alles mit einem sehr großen strategischen Hintergedanken verfolgt und das teilweise über Jahrzehnte schon. Also man merkt einfach, dort stoßen zwei verschiedene Modelle aufeinander. Das Westliche, das mehr auf Kurzfristigkeit halt ausgelegt ist, während die Autokratien hingegen also teilweise wirklich in Jahrhunderten denken. Also zumindest ist es ihre Propaganda, die das behauptet.
Mhm. Ja. Und die Rolle von Geheimdiensten und Nachrichtendiensten in einer Demokratie und in einer Autokratie sind auch ziemlich andere.
Ja, das ist eine ganz wichtige Differenzierung, die man da vornehmen muss in Wirklichkeit. Also so einem Dienst wie FSB, SWR auf russischer Seite, die sind keinerlei Kontrolle unterworfen, können im Defekt tun und lassen, was sie wollen. Und das merkt man auch in der Art und Weise, welche Mittel sie anwenden, ja, welche Menschenverachtenden. Und also ähnliche Freiheit im Handeln haben also die CIA oder auch der britische MI6 in keinster Art und Weise. Also die sind sehr wohl parlamentarisch kontrolliert, ja, und müssen auch absegnen, die Mittel, die sie anwenden und so weiter. Also es gibt diese Lizenz, diese vielbeschriebene Lizenz zum Töten, gibt es tatsächlich so nicht. Ja. Also es muss immer alles abgesegnet werden. Und das sind keine Behörden, die mit so einer Willkür in Wirklichkeit vorangehen können, wie man sie also in China oder Russland sieht.
Mhm. Kannst du mal beschreiben, so mit welchen Mitteln arbeiten dann chinesische oder russische Geheimdienste, die bei uns nicht vorstellbar wären?
Naja, man hat jetzt zum Beispiel gesehen bei der Kampagne der russischen Geheimdienste, wie sie vorging gegen Leute, die abtrünnig geworden sind, also die sie als Verräter betrachten, die in den Westen geflüchtet sind und dann halt teilweise mit den westlichen Diensten dann aktiv kooperiert haben. Also zum Beispiel Alexander Litwinenko zum Beispiel ist ein sehr interessanter Fall. Er hat sehr stark in der Antikorruptionsarbeit, also er war sehr stark in der Antikorruptionsarbeit tätig, hat auch dann Putin selbst beschuldigt in Wirklichkeit, also mit der St. Petersburger Mafia auch zu tun gehabt zu haben. Und Litwinenko ist dann de facto vergiftet worden mit einem Tee, in dem Polonium vorher hineingeschüttet worden ist, also mit einem radioaktiven Material vergiftet worden. Das ist natürlich ein extrem grausamer Tod im Endeffekt gewesen. Das hat gezeigt, also zu welchen Mitteln die greifen, einfach möglichst drastisch, einfach um Angst und Schrecken zu verbreiten. Ja, also auch um eine Botschaft auszusenden, dass all jene, die also mit dem Westen zusammenarbeiten, also das etwas Schlimmeres als den Tod zu erwarten haben. Und dasselbe im Grunde dann, dasselbe Vorgangsweise dann in Salisbury wiederum 2018, wo also dieses Nervengift auf die Türschnalle des Hauses von diesem Überläufer geschmiert worden ist und der und seine Tochter halt dann lebensgefährlich verletzt worden sind bei diesem Angriff. Und gleichzeitig aber eine völlig unbeteiligte britische Bürgerin, die ist ums Leben gekommen, weil also diese Parfümflasche, in der das Nervengift gewesen ist, die haben die Agenten irgendwo in einen Müllkübel geworfen und das wurde dann von dort entfernt. Und tragischerweise hat sie dann die Person einfach dieses Nervengift dann praktisch gesprüht, ja, weil sie geglaubt hat, das ist eine noch volle Parfümflasche. Und das ist natürlich eine unglaubliche, ja, ein Laissez-faire, das man so einfach von einem westlichen Dienst nicht erwarten kann und sollte.
Ja. Jetzt könnte man aber auch sagen, westliche Dienste sind auch nicht immer Kinder von Traurigkeit. Wenn man an Guantanamo denkt oder wenn man zum Beispiel denkt an viele Drohnenangriffe, wo man im Nahen Osten zum Beispiel aus Rammstein aus per Knopfdruck einfach Leute hinrichtet, auch unter linksliberalen Präsidenten wie Obama. Mhm.
Ja, also das Sündenregister der CIA ist endlos, muss man im Endeffekt sagen. Und also vor allem diese Coups in Lateinamerika, teilweise gegen Salvador Allende in Guatemala wiederum oder natürlich dieser geheime Krieg gegen Kuba, das hat natürlich eine sehr abgründige Note und war vor allem dem Kalten Krieg natürlich geschuldet. Mhm. Aber wie gesagt, das ist teilweise alles natürlich von höchster Stelle auch angeordnet worden. So, es ist nicht so, dass die CIA praktisch als da auf eigenem Antrieb heraus unterwegs gewesen wäre, sondern das ist tatsächlich alles im Oval Office so entschieden worden, dass man also Allende wegkriegen soll. Und die CIA war praktisch das Mittel zum Zweck, muss man sagen. Ja. Mhm. Andere Sachen, wie zum Beispiel in den 80er Jahren, dass also gerade Los Angeles von Crack Cocaine überschüttet worden ist damals, hat halt auch damit zu tun gehabt, dass man halt versucht hat, die lateinamerikanischen Contras aufzurüsten. Und zu diesem Zweck hat man es also den Drogenhändlern erlaubt, praktisch ihr Zeug auf amerikanische Straßen zu verkaufen und hat dann mit diesen Gewinnen wiederum sind Waffen für die Contras gekauft.
Contras war eine Rebellengruppe.
War eine Rebellengruppe in Nicaragua, ja. Mhm. Und
krass.
Also, diese Abwägung praktisch, also Krieg gegen den Kommunismus auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hat man dieses Blind Eye dem Drogenhandel hinzugewandt. Mhm. Also Drogenhandel in die USA zugelassen, einfach um diesen geheimen Krieg zu finanzieren. Da war der Kalte Krieg sozusagen wichtiger als die Gesundheit der eigenen Bevölkerung.
Ja. Gibt ja auch ganz viele Mythen über Geheimdienste und Verschwörungstheorien. Und wenn man sich anschaut, so ist ja zum Beispiel etwas, was gerne auch zum Beispiel der weißrussische oder der russische Präsident /Diktator sagen, so wenn es Proteste gibt, dann sind die gesteuert von westlichen Geheimdiensten, weil sonst könnte man sich das ja nicht erklären, warum man gegen ihre tolle Politik auf die Straße geht. Und du hast ja schon beschrieben, aber im Kalten Krieg gab es ja tatsächlich Umstürze, die befördert wurden von der CIA. Das Chile angesprochen, Kuba, auch im Iran in den 50er Jahren. Wie kann man sich das vorstellen? Weil so mächtig kann ein Geheimdienst ja nicht sein, dass er mit ein paar hundert oder ein paar tausend Leuten einfach eine ganze Regierung stürzen kann, oder? Wie läuft sowas ab?
Meistens war es einfach wichtig, dass man sozusagen eine dritte Kraft gefunden hat, in Wirklichkeit, auf die man dann praktisch vollgesetzt hat. Das war in Vietnam so zum Beispiel. Also einfach einheimische Kräfte zu finden, die man unterstützt, ja, mit Geldern, Propagandaaktivitäten und so weiter. Also man findet immer jemanden, der im Grunde die Drecksarbeit für einen macht. Mhm. Einen Schweinehund praktisch, ja, aber er ist unser Schweinehund, so ungefähr war das Mindset. Also einen General meistens in Lateinamerika, der antikommunistisch ist, und auf dieses Pferd setzt man de facto. Ja. Und die CIA ist so etwas wie, die stellen praktisch die Finanzierung sicher, die unternehmen Propagandaaktivitäten, aber die machen jetzt nicht die Drecksarbeit. Also die Drecksarbeit müssen einheimische Kräfte übernehmen. Also nach diesem Playbook haben sich viele dieser lateinamerikanischen Coups halt abgespielt in Wirklichkeit, indem man immer einfach auf verlässliche Antikommunisten gesetzt hat und die haben dann die Opposition unterdrückt und oder in Chile zum Beispiel, also das Militär wiederum, also irgendjemand hat man dann immer gefunden.
Und in Chile, kannst du noch näher über Chile reden? Was war da die Rolle des US-Geheimdienstes?
Na, die Nixon-Regierung, also Kissinger und so weiter, die haben da einfach unglaubliche Aversion dagegen entwickelt, dass also der Kommunismus breit macht in Lateinamerika. Und der Wahlsieg von Salvador Allende war natürlich insbesondere ein rotes Tuch, weil also Chile strategisch in Lateinamerika, also in Südamerika, eine ganz wichtige Rolle einfach einnimmt, weil es so langgezogen ist, dieses Land. Und deshalb hat man von Anfang an in Wirklichkeit darauf gesetzt, diese Regierung zu stürzen mit verschiedensten Mitteln. Ja. Man hat zum Beispiel also rechte Kräfte im Militär gestärkt, man hat also Paramilitärs losgeschickt, die also Streiks organisiert haben. Man hat alles getan, einfach um die chilenische Wirtschaft zum Schreien zu bringen. Das war tatsächlich so die Diktion. Weil man einfach nicht zulassen wollte, dass sich der Kommunismus in dieser Hemisphäre so ausbreitet. Weil also aus amerikanischer Perspektive hat es dann im Endeffekt die Sicherheit und die Interessen der USA betroffen, je mehr prokommunistische Regime in ihrer Hemisphäre an die Macht kommen. Und deshalb diese Vehemenz, ja, die man nicht nur im Fall Chile gesehen hat, aber auch im Fall von Kuba zum Beispiel, wo sie das über Jahrzehnte hinzieht. Also es ist einfach eine realpolitische Abwägung, die dahinter steht, ja, und wo der Geheimdienst praktisch dann zum ausführenden Organ wird.
Mhm. Ich habe auch in meiner Recherche gelesen, dass die CIA, glaube ich, war es, auch die Bürgerrechtsbewegung in den USA überwacht hat.
Ja, das ist ein sehr interessantes Kapitel, wo erst allmählich wirklich mehr Informationen auch ans Tageslicht kommen. Und zwar war das so, dass damals vor allem der Präsident Lyndon B. Johnson tatsächlich gedacht hat, also diese Bürgerrechtsbewegung, die wird vom Ausland gesteuert. Also er hat angenommen, dass er hatte damals diese Vision vertreten einer großen Gesellschaft in Wirklichkeit, hat auch den Kampf gegen die Armut ausgerufen und so weiter. Und als dann aber die Probleme größer geworden sind, ja, und auch die Verwicklung der USA natürlich dann in den Vietnamkrieg begonnen hat, hat er angenommen, dass diese Jugendbewegung, die Hippies, die Counterculture, die Black Panthers zum Beispiel, dass das alles in Wirklichkeit gesteuert und unterstützt wird durch den Weltkommunismus, unter Anführungszeichen. Und er hat also explizit auch den Auftrag gegeben, dass man diesen Hintergrund aufklären soll. Und da ist es dazu gekommen, dass also die CIA und vor allem ihre Counterintelligence, also ihre Gegenspionageeinheit, dass die auf eigenem Territorium dann in Wirklichkeit aktiv geworden ist, neben dem FBI. Und das ist eigentlich entgegen des Gesetzes gewesen, weil der CIA praktisch Auslandsdienst ist. Das war die sogenannte Operation Chaos. Und man hat also große Ressourcen dahingehend einfach mobilisiert, dass man diese Bürgerrechtsbewegung aufklärt, dass man auch Belastungsmaterial gegen Martin Luther King findet, also das FBI und ihr und unter Herbert Hoover war es extrem dahinter, also jegliches Aufkommen von einem schwarzen Messias zu unterdrücken im Endeffekt. Und man hat also gerade in Martin Luther King eine extreme Bedrohung auch gesehen, also dass der zu einem politischen Führer von des schwarzen Amerika werden könnte. Ja. Und deshalb haben alle möglichen Ressourcen mobilisiert, um einfach um Dirt gegen den King zu finden, ja, insbesondere in seinem Privatleben. Man hat sich mehr darauf konzentriert, den King zu überwachen, anstatt die Bedrohung eigentlich für Martin Luther Kings Leben ernst zu nehmen. Also dieses Attentat, was sich dann auch ereignet hat, das ist ja auch ein weiterer Punkt des Versagens gewesen in Wirklichkeit. Also man hat sich viel zu sehr darauf konzentriert, irgendwelchen Schmutz einfach zu finden, anstatt den zu beschützen.
Mhm.
Und das ist ein weiteres Beispiel, also in welche Irrwege auch Intelligence oder Geheimdienste einschlagen können.
Mhm. In einer Demokratie ist das so, irgendwie Geheimdienste sollen uns ja schützen, auch vor verfassungsfeindlichen Gruppierungen. In Österreich gibt es, früher war es der BVD, jetzt heißt der DNI, oder?
DSN.
DSN, ja. Die sollen uns schützen, die sollen uns schützen vor Spionage aus dem Ausland, die sollen uns schützen vor terroristischen Gruppierungen, vor Extremisten im Inland. Und gleichzeitig müssen die auch qua Profession irgendwie Dinge machen, müssen intransparent sein. Und irgendwie in einer Demokratie will man aber auch Transparenz und Kontrolle. Und man möchte eigentlich nicht, dass man möchte dem Staat gerne auf die Finger schauen, was der so macht, damit er nicht zu viel Macht bekommt und uns dann irgendwann unterdrückt. Das ist ja immer so dieser Balanceakt in einer Gesellschaft. Welche Einschränkungen geben Demokratien, Geheimdiensten oder Kontrollmechanismen gibt es da, damit die tatsächlich unsere Demokratie sicherer und stabiler machen und nicht dazu verwendet werden, die zu unterwandern?
Ja, stimmt, es ist irgendwie so ein heikler Balanceakt in Wirklichkeit. Die gesamte Tätigkeit von Geheimdiensten und Demokratie ist jetzt nicht unbedingt der Widerspruch, aber natürlich dieser Fokus aufs Geheime, ja, und auch die Methoden und Mittel, die teilweise angewandt werden müssen. Also wenn man zum Beispiel Quellen führt, also in so Fällen wie Nordirland zum Beispiel, ist es dazu gekommen, dass die Quellenführer jetzt de facto 7 Tage lang die Woche das Gesetz gebrochen haben, indem sie einfach ihre Quellen da angeleitet haben in einer terroristischen Organisation. Ja? Und das ist also ein extremer Balanceakt, der da stattfindet in Wirklichkeit. Aber er wird halt dadurch abgemildert, eben indem es diese Formen der parlamentarischen Kontrolle ja gibt, ja, wo also in so geheimen Ausschüssen das Parlament einfach informiert wird, zu einem gewissen Grad natürlich immer auch, ne? Es ist auch nicht anzudenken, dass also alles ausgebreitet wird im Endeffekt, aber es findet diese begleitende Kontrolle statt, ja, die auch über lange Zeit hin erkämpft werden musste erst. Also die CIA zum Beispiel ist ja erst in den 1970er Jahren, Ende der 1970er Jahre, nach den großen Ausschüssen damals entsprechend vom Parlament kontrolliert worden und war davor eigentlich eine Blackbox, in der wo sogar das Weiße Haus nicht Einsicht nehmen konnte.
Mhm.
Also diese Form der Kontrolle, die hat sich erst über Jahrzehnte in Wirklichkeit entwickelt. Wenn man sich den MI6 und MI5, die britischen Dienste, anschaut, dann wurden die erst Anfang der 1990er Jahre überhaupt auf eine gesetzliche Basis gestellt. Also die waren davor, da wurde davor die Existenz von offizieller Seite geleugnet im Endeffekt.
Mhm.
Und also es zeigt sich, über welchen großen Zeitraum in Wirklichkeit sich diese parlamentarische Kontrolle erst entwickelt hat. Und natürlich da gibt es immer wiederum verschiedene Meinungen, wie stark man das betreiben soll. In Deutschland zum Beispiel ist es sehr gut entwickelt, die parlamentarische Kontrolle. Aber auch da gibt es Stimmen, die sagen, eigentlich sollte es noch intensiver werden. Ja. Während auf Seiten der Dienste wiederum bemängelt wird, wir sind eh schon praktisch am Gängelband der Politik und können uns kaum mehr frei bewegen, so unter Anführungszeichen. Mhm. Also das ist immer ein Drahtseilakt, der da stattfindet. Aber im Endeffekt bestreitet also niemand die Notwendigkeit von diesen Geheimdiensten, weil sie einfach ein Instrument der Vorausschau sind und die sind für eine Demokratie, also dieses Instrument der Vorausschau ist für eine Demokratie fast lebenswichtig im Endeffekt. Also dass man eben die Welt nicht unbedingt nur durch den Rückspiegel wahrnimmt, den Gang der Ereignisse. Wenn das passiert, wird man immer nur reagieren können und nicht agieren können. Und wir befinden uns teilweise oft viel zu sehr, in Wirklichkeit nehmen wir die Welt durch den Rückspiegel wahr. Und es ist erst praktisch die strategische Vorausschau durch geheimdienstliche Lagebilder, die uns überhaupt in die Möglichkeit versetzt, dass wir also den Eisberg praktisch auf uns zukommen sehen, rechtzeitig. Ja.
Mhm.
Das ist ein Idealbild, also ein Idealzustand natürlich.
Ja. Reden wir noch über Wien. Die Spionagestadt Wien, wo man ja die wildesten Dinge hört und auch in den letzten Jahren öffentlich in den Zeitungen nachlesen kann. Ist Wien tatsächlich so eine Spionagehauptstadt, wie man immer wieder hört?
Also es ist nicht die Spionagehauptstadt an sich. Also es gibt manche Dokumentationen oder Publikationen, die diesen Mythos verbreiten. Das also wäre praktisch Wien, das seit dem Beginn des, also seit dem Wiener Kongress, würden praktisch hier die Spione tanzen. Es ist nicht so zentral. Also es gibt sicher in Europa ist die Spionagehauptstadt mit Sicherheit Brüssel natürlich. Ist ja auch EU-Sitz und NATO-Sitz. Genf wiederum ist auch immer sehr, sehr, sehr beliebt gewesen, einfach aufgrund der Tatsache, dass dort also ein UN-Sitz ist. Dasselbe gilt ja für Österreich, also für Wien. Also diese hohe Präsenz von Diplomaten, einfach die bedingt Spionage. Ja. Also Wien spielt da in einer Liga de facto, ja. Und es gibt also einige Orte natürlich global, dann wiederum Washington, New York, UN-Sitz natürlich. Also das sind London, das sind die globalen Spionagestädte. Istanbul aufgrund seiner spektakulären Geografie einfach. Ja. Also es gibt da noch einige Orte, an denen es noch viel mehr Spionageaufkommen gibt als in Wien mit Sicherheit.
Ja. Und aber Wien hatte dann auch im Kalten Krieg eine besondere Rolle, oder? Zwischen Ost und West.
Das beginnt schon in der Ersten Republik in Wirklichkeit, also wo die sowjetischen Geheimdienste schon sehr aktiv sind in Wien. Einfach, das ist nämlich ein weiteres Element, was also Österreich dazu prädestiniert ist, die Lage einfach. Also die zentrale Lage in Europa bedeutet natürlich automatisch, dass dieses Land wichtig ist, weil man hier kurze Wege hat. Wien ist ein Drehkreuz in verschiedenste Richtungen und so weiter. Also das ist ein weiterer Punkt. Lange war es auch die Neutralität, so unter Anführungszeichen. Und wie gesagt, diese hohe Dichte an internationalen Organisationen, die man hier findet. All das hat bedingt, also dass Wien zu einer Spionagestadt geworden ist. Und war es auch schon sehr lange, wie gesagt, man kann sogar zurückgehen bis in die Zeit, bis in die Ende des 19. Jahrhunderts de facto unter den Habsburgern. Also gerade dieses Vielvölkerreich natürlich mit seinen völlig unterschiedlichen Nationen und so weiter und Sprachen und Dialekten war natürlich ein sehr guter Ort, wo sie auch Emigranten haben zurückziehen können. Die Diaspora war hier immer schon sehr stark ansässig aus verschiedensten Regionen und so weiter. Und auch die Präsenz dieser Diaspora ist natürlich etwas, was Geheimdienste und ihre Aufmerksamkeit nach Wien lenkt.
Mhm. Warum?
Weil also viele dieser Exilanten ja auch eine Art in politischer Opposition zu ihren Heimatländern oft stehen. Also der Iran zum Beispiel, aber auch die Türkei klären sehr stark also die Szene hier in Österreich auf und das ist also auch ein ganz großer Brocken in Sachen Spionageaufkommen, ist diese Tätigkeit von autokratischen Regimen, die ihre eigenen Staatsbürger im Endeffekt auch im Ausland verfolgen.
Mhm. Man müsste eine eigene Podcast-Folge dazu machen und wird es auch mal geben, aber wir müssen auch noch kurz über Jan Marschalek reden, wenn wir über Geheimdienste reden. Ist er für dich wahrscheinlich als sehr an Geheimdiensten interessierter Mensch, waren das ein paar aufregende Jahre jetzt in Österreich?
Ja, das ist in der Tat eine der großen Spionagegeschichten, muss man sagen, die jetzt also wiederum mit Österreich verbunden sind auch. Die Geschichte ist natürlich extrem lebhaft, weil also dieser Marschalek natürlich eine sehr interessante, charismatische Persönlichkeit ist, die sehr viele James-Bond-Elemente auch in sich vereint. Ja.
Für die Leute, die im Tiefschlaf waren, erzähl uns kurz die Geschichte von Jan Marschalek.
Naja, er ist ein Mitglied des Vorstandes von Wirecard gewesen. Wirecard war damals praktisch das Technologievorzeigeunternehmen von Deutschland. Und er war in der zweiten Reihe, also er war Markus Braun, praktisch ein anderer Österreicher, war der CEO, aber er war Mitglied des Vorstandes. Er war vor allem zuständig für technologische Entwicklungen, Neuentwicklungen und so weiter. Aber was keiner damals am Schirm hatte, ist, dass er offenbar auch sehr stark schon verbunden war mit den russischen Geheimdiensten, dass er Richtung Moskau definitiv orientiert gewesen ist. Und dass er offenbar halt neben seiner Managertätigkeit immer mehr halt zum Agenten geworden ist oder zum Einflussagenten im Sinne des Kreml. Und da hat er in Österreich halt diverse Leute im Endeffekt kompromittiert, einfach durch die Tatsache, dass er sie getroffen hat. Oder er hat auch ein streng geheimes Dokument beschafft über österreichische Umwege. Und dann 2020 ist dann klar geworden, dass er auch den BVD-Skandal in Wirklichkeit auch angeheizt hat, indem er die FPÖ informiert hat oder in eine bestimmte Richtung zumindest gelenkt hat. Also Marschalek, der spielt eine sehr undurchsichtige Rolle immer noch, ja, aber es ist eine dieser ganz großen Spionagegeschichten im Endeffekt, die mit Wien und Österreich verbunden sind.
Und welches Dokument hat er über österreichische Umwege?
Ja, das war so ein Bericht von der OPCW, das ist so ein Anti-Chemiewaffen-Watchdog, eine internationale Organisation, die ist in Den Haag angesiedelt und die haben da so eine Studie erstellt oder einen Bericht erstellt zu diesem russischen Nervengift, das in Salisbury zum Einsatz gekommen ist. Und diesen Bericht, der wurde offenbar, das hat sich aus dem Briefkopf des Dokuments ergeben, der wurde offenbar über Quellen aus Wien besorgt. Ja, also Marschalek ist damit 2018 im Sommer war in Großbritannien und hat dort vor Journalisten mit diesem Dokument angegeben, hat so ungefähr vermittelt, okay, ich habe die Formel für Novichok parat, so unter Anführungszeichen. Und dieses Dokument dürfte halt über Quellen aus Wiener Ministerien praktisch an Marschalek geflossen worden. Also dürfte so an Marschalek gekommen sein, ja.
Und es gab ja dann auch unter der ÖVP-FPÖ-Regierung Bestrebungen, einen neuen Geheimdienst beim Außenministerium aufzubauen.
Ja, also diese Pläne sind offenbar verfolgt worden. Man wollte irgendwie einen relativ kleinen Dienst am Außenministerium offenbar andocken und hat darüber nachgedacht, dass man halt Beamte, die vorher die FPÖ unterstützt haben, auf diese Art und Weise belohnt. Also das steht im Raum, das wird halt teilweise von den Verantwortlichen selbst bestritten, deshalb kann man dazu auch keine letztgültigen Aussagen treffen. Aber da ist einiges im Hintergrund gelaufen, das bis heute noch nicht wirklich aufgeklärt worden ist.
Also auch wenn es so darum geht, um liberale Demokratie und Geheimdienste, das waren dann schon Dinge, die man da irgendwie verfolgen konnte, wo einem als liberalen Demokraten ein bisschen schlecht wurde.
Es war die ganz große Kabale im Endeffekt, die da in Österreich gelaufen ist, im Grunde seit dem Aufkommen des BVD-Skandals, der entzündet worden ist, indem so ein Konvolut zirkuliert ist mit den wildesten Anschuldigungen gegen hohe Angehörige des damaligen Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Die de facto alle widerlegt sind heute, aber damals ist es an alle möglichen Entscheidungsträger bei Medien oder in der Politik geschickt worden, einfach ein richtiges Sudelpapier. Und auf Basis dieses Papiers ist dann diese Razzia in Gang gesetzt worden unter dem damaligen Innenminister Kickl und hat also den österreichischen Verfassungsschutz damals de facto zerstört, muss man sagen. Und das war alles natürlich im geopolitischen Sinne Moskaus auch, dass also die österreichische Sicherheit, innere Sicherheit gefährdet oder ja, angegangen wird. Mhm. Also diese Aspekte von dieser ganzen Affäre, die sind bis heute nicht wirklich aufgeklärt worden.
Mhm. Wenn es da ein bisschen mehr Licht gibt, gibt es dann meine eigene Erklär mir die Welt-Folge. Thomas, du hast uns noch ein paar Büchertipps mitgebracht, wenn man sich jetzt noch weiter vertiefen möchte in das Thema.
Ja, ich habe vor kurzem erst begonnen, eine Biografie zu lesen von Otto John. Das war der erste Verfassungsschutzpräsident in Deutschland. Die lautet also Patriot oder Verräter, Otto John. Er ist nämlich deswegen so interessant, weil er 1954 versucht hat, praktisch in einer Solo-Mission für Entspannung im Kalten Krieg zu sorgen. Also er hat sich tatsächlich gedacht, wenn ich jetzt kurzfristig auf DDR-Territorium überwechsle und dort irgendwelche einflussreichen Leute treffe, dann kann ich die Teilung Deutschlands noch verhindern, so unter Anführungszeichen. Er ist natürlich dann sofort praktisch von den Geheimdiensten dort unter Verschluss genommen worden und ist auf Pressekonferenzen herumgereicht worden und ist halt gezwungen worden, dass er halt in eine bestimmte Weltsicht halt dann vertritt. Und nach einigen Monaten ist er dann wiederum auf BRD-Territorium zurückgewechselt und hat dann versucht, sich zu erklären, also dass er entführt worden wäre. Also das ist ein sehr interessanter Fall, wo ein früherer Widerstandskämpfer sich in die tiefsten Widersprüche verwickelt. Jemand, der verzweifelt auch darüber, dass ehemalige Nationalsozialisten wieder in die Machtpositionen zurückgekehrt sind, die sie vorher gehabt haben, und dass er als Widerstandskämpfer marginalisiert wird, wie alle anderen Angehörigen des 20. Juli und so weiter. Also es ist ein sehr einfach ein Fall, wo sich die gesamte Geschichte Deutschlands zum damaligen Zeitpunkt in Wirklichkeit widerspiegelt. Und er war, wie gesagt, also der erste Präsident des heutigen Bundesamts für Verfassungsschutz. Mhm. Auch ein sehr einfacher, eine Biografie, wo sie sehr viel widerspiegelt. Ja. Und das ist natürlich eines der Bücher, die ich empfehlen würde. Es gibt nicht drüber hinaus, also gibt es also ein Einsteigerbuch vielleicht in die Geschichte der Spionage oder was Spionage eigentlich ist. Das ist geschrieben von der Kirsty McCrackis. Espionage, es ist so eine Art Kurzüberblick in Wirklichkeit über das Fach und aber in einer sehr zugänglichen Art und Weise geschrieben.
Mhm.
So eine Art Espionage für Dummies, unter Anführungszeichen. Mhm. Aber wie gesagt, sehr, sehr interessant geschrieben. Mhm. Ja, und es gibt natürlich auch diverse Biografien, zum Beispiel von Kim Philby, wo man natürlich auf dieser persönlichen Ebene sehr viel über den Kalten Krieg auch lernen kann. Ich kann da jetzt gar kein konkretes Buch jetzt nennen. Es gibt sehr viele Biografien, aber zum Beispiel von einem Journalisten hat es erst vor kurzem gegeben, A Spy Among Friends. Das wurde auch im Rahmen einer TV-Serie dann verfilmt, wo eben genau dieses zentrale dramatische Element im Grunde der Geschichte von Philby, wo das vorkommt, einfach, dass er seine engsten Freunde verraten hat. Unter anderem auch den bereits erwähnten Angleton.
Mhm. Thomas, ein Medium, mit dem du dich gerne über die Welt informierst?
Ja, ich tue immer noch gerne, also die sozialen Netzwerke, also unter Anführungszeichen sind ja keine sozialen Netzwerke eigentlich. Benutzen einfach und folge halt diversen Leuten, die im Bereich Intelligence auch arbeiten, Historiker und so weiter. Ich glaube, dass das immer noch eine sehr gute Informationsquelle ist, wo man auch aktuelle Entwicklungen relativ zeitnah mitbekommt.
Plus Sky, Twitter, wo machst du das?
Blue Sky, aber auch natürlich Twitter, Nun X, ja. Also einfach, dass man bestimmten Leuten oder Meinungsbildern in dem Bereich folgt, da kriegt man einfach die Sachen zeitnah mit. Es gibt ja mittlerweile so richtige journalistische Experten halt auch, Leute, die sich wirklich auf dieses Thema spezialisiert haben, gerade im deutschsprachigen Bereich.
Zum Beispiel Namen droppen, dem man folgen kann.
Zum Beispiel Florian Flade, der sehr, sehr, sehr gut zu dem Thema arbeitet. Der wäre zum Beispiel ein konkretes Beispiel. Aber es gibt darüber hinaus natürlich im angloamerikanischen Bereich also eine Fülle an Auskennern. die halt alle diese ganzen tagesaktuellen Sachen bereits aufgreifen. Mhm. In dem Bereich sind also diese Netzwerke wirklich ein Segen, weil man halt wirklich up-to-date ist.
Mhm. Und dann hast du gesagt, es gibt noch Podcasts, die du uns empfehlen möchtest, hast du mir im Vorfeld gesagt.
Ja, seit letzterem habe ich einige Podcasts verfolgt, vor allem von der BBC zum Beispiel zu Steak Knife. Steak Knife ist ja eine Quelle gewesen, die die britischen Geheimdienste innerhalb der IAA erschlossen haben und die extrem also ambivalent gewesen ist, weil also dieser Mann also sehr viele Verbrechen begangen hat, während er gleichzeitig für den Staat gearbeitet hat. Und da gibt es mittlerweile also einen eigenen Podcast, der sich nur mit ihm beschäftigt, also unter dem Namen Steak Knife von der BBC. Aber es gibt auch Bed of Lies, das ist noch viel breiter angelegt. Also das ist, das gibt einem das ganze Panorama damals, wie also die IAA unterwandert wurde, aber auch die loyalistischen Terrororganisationen von den britischen Geheimdiensten und was das wiederum für Folgeschäden natürlich halt verursacht hat, insbesondere das Leid der Angehörigen, die dann erfahren müssen, dass halt ihre Angehörigen ermordet wurden unter Mitwirkung oder unter Beteiligung des britischen Staates. Und also das ist wirklich auch sehr augenöffnend, wenn man diese Ambivalenz von Geheimdiensten ein bisschen ergründen will. Also wie weit geht man in Wirklichkeit, wie weit ist man bereit zu gehen, um eine terroristische Bedrohung zum Beispiel wie die IAA zu bekämpfen. Also der Weg, der damals gewählt worden ist, ist im Endeffekt derjenige gewesen, dass der Staat selbst teilweise zu einer terroristischen Organisation geworden ist. Und das ist, finde ich, natürlich ein sehr warnendes Beispiel auch für Sachen, die uns vielleicht in der Zukunft bevorstehen.
Lieber Thomas, danke für deine Zeit. Was nehme ich mir mit? Erstens, Geheimdienste beschaffen Informationen. Das ist laut Thomas ihre Kernaufgabe. Politik möchte nicht überrascht werden von nationalen oder internationalen Entwicklungen. Darum sammeln Geheimdienste Informationen und bereiten sie auf. Es gibt aber viele Dinge, die man nicht vorhersagen kann. Auf der Welt leben 8 Milliarden Menschen, die jeden Tag kleine Entscheidungen treffen, die sich gegenseitig beeinflussen. Und so soziale Dynamiken, wenn es zum Beispiel zu Massenprotesten kommt oder nicht, kann im in den meisten Fällen kein Geheimdienst der Welt vorhersagen. Zweitens, Geheimdienste beschaffen sich diese Informationen aus den verschiedensten Quellen. Es kann sein durch Satelliten, durch Cyberspionage, durch das Auswerten von öffentlich zur Verfügung stehenden Informationen oder durch das Anwerben von menschlichen Quellen. Warum arbeiten manche Menschen mit ausländischen Geheimdiensten zusammen, zum Beispiel Amerikaner im Kalten Krieg mit der Sowjetunion? Warum lassen sich Menschen von ausländischen Geheimdiensten anwerben? Kann verschiedenste Gründe haben, von Ego bis zu Geld oder Ideologie. Drittens, in der Geschichte von Geheimdiensten gibt es ganz viele Erfolge, aber auch ganz viele Misserfolge. Ein großer Erfolg gelang etwa dem israelischen Geheimdienst, dem Mossad, mit dem Pager-Angriff auf die Hisbollah im Libanon. Auch als großen Erfolg in der Geschichte kann man verbuchen die Bespitzelung der Atombombenpläne der Amerikaner durch die Sowjets, die sich sehr viel Geld gespart haben, indem sie sie nicht selber entwickeln mussten, sondern die einfach kopieren konnten. Und Misserfolge gibt es auch zur Genüge. Nur ein paar seien genannt. 9-11 zum Beispiel, Pearl Harbor oder der Angriff der Hamas auf den Süden Israels am 7. Oktober. Es gibt bei Erklär mir die Welt auf diesem Kanal noch ganz viele andere Videos zu Geschichte und zu Geopolitik. Also schau gerne mal durch den Kanal, ob du ein paar Videos findest, die dich vielleicht noch interessieren. Eines möchte ich dir jetzt abschließend noch empfehlen. Ich habe mit der Sinologin, also China-Wissenschaftlerin und Politikwissenschaftlerin Susanne Weigerlin-Schwirzig von der Universität Wien über Taiwan gesprochen. Also es ist wirklich eine umfassende Folge, wo es um die Geschichte Taiwans geht und um die Ansprüche Chinas und warum diese kleine Insel so geopolitisch wichtig ist, dass darüber vielleicht sogar ein dritter Weltkrieg ausbrechen könnte. Ich blende dir hier das Video mit Susanne ein und bedanke mich fürs Zuhören. Ciao!
Zum Abschluss noch das Outro. Ich bin Josef und Hörer des Monats. Eine meiner Lieblingsfolgen von Erklär mir die Welt ist die Nummer 105 Erklär mir Kochen mit Katharina Seiser. Das liegt daran, dass Kochen eines meiner großen Hobbys ist. Das gemeinsame Essen hatte in meiner Kindheit einen großen Stellenwert. Meine Mutter und meine beiden Schwestern können ganz hervorragend kochen. Da kann ich leider noch nicht ganz mithalten, aber ich arbeite dran. Oft sind es die ganz einfachen Speisen mit sehr wenigen Zutaten, die besonders gut schmecken. In meiner Familie lieben alle ein Gericht aus meiner Heimat der Steiermark, die saure Suppe mit dem Erdäpfelsterz. Die Suppe aus Sauerrahm, Kümmel, Salz und Wasser gelingt immer sehr leicht. Beim Sterz braucht man schon ein wenig Übung und Geduld. Da kommt es auf die richtige Konsistenz an und die erreicht man, wenn man durch langes Braten der Erdäpfelmasse das meiste Wasser rausbekommen hat. Für mich als Techniker ist das Kochen jedes Mal eine Achtsamkeits- und Konzentrationsübung, bei der es darum geht, Zeit, Mengen und Temperaturen gut zu koordinieren. Jedenfalls gibt das gemeinsame Essen auch heute in Zeiten von zunehmender Social-Media-Vereinsamung einen gewissen Zusammenhalt. Also Leute, kocht gemeinsam und esst gemeinsam. Jetzt aber zu den Credits. Mitarbeit bei dieser Folge Valentina Pfattner und Thomas Pelkmann. Audio- und Videoproduktion Sissi Grant. Vermarktung Therese Iljasch und Stefan Lasnik von Missing Link. Danke an alle Unternehmen, die im Podcast Werbung schalten. Kleinere Werbebuchungen könnt ihr direkt auf erklärmir.at/Werbung buchen. Ansonsten bitte Therese und Stefan von Missing Link kontaktieren. Danke an alle UnterstützerInnen, die den Podcast mit ihren finanziellen Beiträgen mit möglich machen. Hilf mit bei unserer Mission für mehr Bildung und Aufklärung und unterstütze das Projekt auf erklärmir.at/support. Bis dann, eine gute Zeit, euer Josef.